Der Fußballkommentator mit einer ganz besonderen Ausgabe heute. Und zwar werde ich heute versuchen, alle eure Fragen, die ihr an mich habt, zu beantworten. Ihr hattet eine Woche Zeit, um mir alle möglichen Fragen zu stellen. Gar kein Thema war tabu. Und ich werde jetzt dann in den nächsten Minuten mein Bestes geben, euch alle diese Fragen zu beantworten, damit ihr mich noch besser ein bisschen kennenlernt und vielleicht einige Dinge auch bleibt klarer sind oder verständlicher auch geworden sind. Es sind wirklich einige Fragen reingekommen, alle waren interessant und ich werde jetzt in den nächsten Minuten versuchen, diese Fragen dann auch zu beantworten. Ja, dann wollen wir auch keine Zeit verlieren, ist sofort die erste Frage von Ingo. Wie bist du dazu gekommen, deine Leidenschaft umzusetzen? Nun ja, das ist ja eher Zufall gewesen. Meine Leidenschaft ist tatsächlich dieses Kommentieren von Fußball, auch Artikel schreiben zum Thema Fußball, aber ursprünglich war die Seite gar nicht dazu geplant. Wie ich schon einige Male auch erklärt habe, ich war immer privat unterwegs am Kommentieren von Fußball und musste immer wieder, ja, wie soll ich es ausdrücken, nicht Hass, aber üble Kritik über mich ergehen lassen und dann wurden halt auch meine persönlichen Fotos mit hineingezogen, meine Familie wurde mit hineingezogen und das wollte ich einfach nicht mehr. Und trotzdem wollte ich diese Leidenschaft, über Fußball mit anderen zu reden, zu diskutieren, zu bewerten, zu kritisieren, wollte ich nicht aufgeben. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich ja unter einem Pseudonym schreiben könnte, so dass keiner mehr mich persönlich in dem Sinn angreifen kann, sondern eigentlich nur noch dieses Synonym oder diese Seite. Und daraus ist dann der Fußballkommentator entstanden. Eigentlich sollte es nur eine Seite sein, die dazu da ist, dass ich kommentieren kann, ohne meinen richtigen Namen zu nutzen. Was aber dann passiert ist, ist, dass Leute, die meine Kommentare gelesen haben, ja, plötzlich angefangen haben meine Seite mit gefällt mir zu bewerten oder mir zu folgen und ja, dann entwickelte sich daraus etwas völlig anderes. Am Anfang habe ich das noch so weitergeführt, dass es hauptsächlich ums Kommentieren ging oder ab und an mal ein Video über Fußball, das ich gefunden habe oder ein Artikel, den ich gut gefunden habe. Ja, und das war eigentlich der Anfang dieser Seite. Dann habe ich aber auch gemerkt, habe ich einfach mal einen Artikel geschrieben zu einem gewissen Thema und gemerkt, dass das sehr gut ankommt. Und dann habe ich das einfach so weitergesponnen und bis aus der ganzen Geschichte das geworden ist, was sie jetzt ist. Ein Zufallsprodukt, aber ein schönes Zufallsprodukt. Das heißt, diese Leidenschaft vom Kommentieren, die habe ich schon immer gehabt. Das hat mir immer Spaß gemacht, auch schon als Kind. Ja, da habe ich sogar Kassetten aufgenommen, wo ich dann mich selbst interviewt habe. Da war ich dann der Nationaltrainer Luxemburgs oder ich war ein Premierminister oder irgendetwas. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und das habe ich dann auf Facebook weitergemacht. Und der Fußballkommentator, der ist jetzt sozusagen die Umsetzung von dieser Leidenschaft, wo ich also schreiben kann, kommentieren kann und dass es wirklich richtig viele Leute interessiert. Das macht natürlich ganz besonders Spaß, wenn man dann auch merkt, hey, das kommt an, das gefällt und das motiviert natürlich, das Ganze auch weiterzumachen und weiterhin diese Leidenschaft dann ja in die Tat umsetzen zu können. Später kam mir dann die Idee, eine weitere Leidenschaft umzusetzen. Wie gesagt, ich habe ja schon früher als Kind, als Jugendlicher gerne Kassetten aufgenommen, wo ich auch meine Geschwister mal interviewt habe oder persönlich mich selbst interviewt habe, wie das halt so manchmal ist. Wenn man jung ist, dann macht man solche Sachen. Und das war immer meine Leidenschaft. Und ich dachte dann, ja, eigentlich kannst du ja beides haben. Du kannst schreiben, du kannst auch den Podcast machen. Und da ist dann auch der Podcast draus entstanden und auch der funktioniert eigentlich recht gut, so dass ich eigentlich mehr oder weniger einen kleinen Traum lebe, nämlich dass ich über Fußball schreibe und rede und es interessiert tatsächlich jemanden. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und so ist das dazu gekommen, dass ich meine Leidenschaft umsetzen konnte. Ja, dann kommen wir zum lieben Sven, er weiß ganz genau, wen ich meine. Der hat mir ein paar interessante Fragen gestellt, auch auf die möchte ich natürlich sehr gerne antworten. Die erste, die erstellt ist, ob die Followerzahlen die Seiten beeinflusst hat. Und da muss ich sagen, ja, ganz klar hat die ansteigende Followerzahl die Seite selbstverständlich beeinflusst. Wie gesagt, ganz am Anfang war es ja nur zum Kommentieren gedacht. Die Seite war sozusagen ein Basiscamp, um mal so zu sagen, von wo aus ich dann kommentiert habe. Es war nie wirklich geplant, dass da auch Artikel von mir erscheinen sollte oder dass ich Fußballspiele zusammenfassen, alles das war nicht geplant. Mit der ansteigenden Zahl der Follower und dass ich angefangen habe, trotzdem mal den einen oder kleinen Artikel oder die eine oder andere Kritik zu schreiben, habe ich festgestellt, dass das dafür gesorgt hat, dass noch mehr Leute auf die Seite aufmerksam wurden und das wurde dann auch mehr zum Standardprogramm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich mehr damit beschäftigt bin, Artikel zu schreiben oder Fußballspiele zusammenzufassen, als dass ich noch auf den anderen Seiten sehr viel kommentiere. Das mache ich zwar immer noch, aber das ist nicht mehr das Hauptinteresse der Seite. Es ist tatsächlich einfach die Community zu erfreuen, um es mal so auszudrücken, mit den Artikeln, die sie ganz offensichtlich gut finden und gerne haben. Und ja, von daher hat die Followeranzahl ganz bestimmt die Seite beeinflusst. Es hat auch dazu geführt, dass mir die Idee gekommen ist, den Live-Ticker ins Leben zu rufen. Wenn man so viele Follower dann irgendwann hat, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen interessanter gestalten. Auch da haben die Follower einen Einfluss gehabt, dass ich auf diese Idee gekommen bin, das umzusetzen. Und vom Podcast habe ich ja vorhin geredet, auch das hat das Ganze beeinflusst. Es wäre falsch zu sagen, ach, das wäre egal, wie viele Follower es sind, es hätte keinen Einfluss, das hat ganz klar schon einen Einfluss. Und ja, dann geht man natürlich auch mehr oder weniger auch in die Richtung, wo man merkt, dass die Community das auch will und dass ihr das gefällt. Und ich muss mich ja da auch nicht verbiegen. Das, was ich da tue, was ich da schreibe und mache, ist eine Leidenschaft von mir. Ich musste mich also nicht jetzt verbiegen oder verstellen. Nein, das bin schon alles ich. Aber dadurch, dass das Publikum jetzt halt auch so groß ist, ist halt auch eine Plattform jetzt da, wo ich mich regelrecht ausleben kann und wirklich den großen Spaß daran habe. Und ja, die steigenden Followerzahlen motivieren mich natürlich auch weiterhin, mein Bestes zu geben, um den Podcast, den Blog und den Ticker am Leben zu erhalten und mit Leben zu erfüllen. Dann hat der Sven auch gefragt, wie sich das alles auf das Privatleben wie sich das bemerkbar macht, ob es sich bemerkbar macht. Es ist zurzeit so, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich krankheitshalber meist zu Hause bin und natürlich dementsprechend auch sehr viel Freizeit habe, mehr als wenn ich arbeite. Und diese Freizeit fülle ich zwar nicht nur mit dem Fußballkommentator, ich mache noch, auch wenn es seltsam scheint für einige, ich mache tatsächlich auch noch andere Dinge nebenher und für die Familie und für Freunde und natürlich habe ich auch private Dinge, die ich erledige, aber der Fußballkommentator hat schon einen ziemlichen Platz in meinem Leben. Und er übt sich in dem Sinne auf das Privatleben aus, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht dabei. Ich leide ja unter Autismus, das wissen die meisten von euch ja. Und ich habe da auch die sogenannte Inselbegabung, ist bei mir alles, was mit Fußball zu tun hat, was mit Kommentieren zu tun hat, was mit Schreiben zu tun hat. Und von daher hat das richtig einen großen Einfluss auf mein Privatleben. Alles in allem aber positiv. Auch meine Frau unterstützt das auf jeden Fall. Findet jetzt auch nicht, dass ich jetzt keine Zeit für sie hätte, weil sich alles nur Blog oder um den Podcast oder den Ticker dreht. Es gibt halt eine Zeit für alles und das kriege ich schon relativ gut gemanagt. Und so muss ich sagen, es hat eine Auswirkung auf mein Privatleben, aber eher im Positiven. Ja, dann hat der liebe Sven, der übrigens ja auch Borussia Dortmund-Fan ist, eine nicht ganz ernst gemeinte Frage gestellt. Und zwar, wann ist aus dieser Seite eine Hater-Seite geworden? Ja, und das war die Anspielung darauf, dass ich sehr kritisch mit seinem Verein im BVB Borussia Dortmund umgehe. Aber das Wort Hater ist in diesem Zusammenhang maßlos übertrieben, auch wenn ich weiß, dass der Sven das jetzt nicht so ganz ernst gemeint hat. Aber bei mir geht es nie um Hass oder um Abwertung oder um Nichtgefallen. Ich habe es im Podcast erklärt. Ich habe es auch im Blog erklärt. Ich habe gar nichts persönlich gegen den BVB. Also ich habe letztes Jahr mich auch in Anführungszeichen nicht blamiert, aber aus dem Fenster herausgelehnt, war fest überzeugt, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Am Ende wurden sie es nicht. Das hat mich viel Hohn und Spott gekostet, war aber nicht ganz schlimm. Aber diese Saison ist es genau umgekehrt. Der BVB enttäuscht mich auf ganzer Linie. Da lasse ich mich auch nicht davon blenden, dass sie im Viertelfinale der Champions League spielen. Das muss sein, wenn man im Achtelfinale gegen PSV Eindhoven spielt, kann man das vom BVB erwarten. Aber die Art und Weise ist es dann halt, die mich extrem stört, die mir gar nicht gefällt. Und was mich dann so richtig ärgert, ist, weil die Dortmunder das auch noch verteidigen. Heute musste man ja auch wieder lesen, das ist von Edin Terzic, das ist mein Weg und ich mag ihn. Und wenn ich sowas höre, ja, dann schwillt mir halt einfach der Kamm, weil das kann doch nicht der Anspruch vom BVB sein, diesen Grottenfußball als Standard anzusehen und dass man damit erfolgreich sein möchte. Weil man ist es nur bedingt. Ja, man steht im Viertelfinale der Champions League, aber der Bundesliga, das tägliche Brot, da funktioniert es nicht so gut. Noch steht da Platz 4 und mit dem Restprogramm, das die Dortmunder noch haben, mit allen Brocken, besteht sogar die Gefahr, dass es nächstes Jahr gar nicht in der Champions League gespielt werden wird. Und wenn das jetzt der Anspruch ist in Dortmund, dann habe ich damit kein Problem und werde dann auch in Zukunft dementsprechend mich einstellen, dass ich dazu auch nichts mehr sage, wenn das die Art und Weise ist. Ich muss aber auch ganz deutlich sagen, in vielen BVB-Foren, auch in meinem Privatbereich, gibt es Fans von Borussia Dortmund, die absolut nicht zufrieden sind mit der Saison, absolut mit der Art, wie Fußball gespielt wird in Dortmund aktuell, nicht zufrieden sind und auch nicht zufrieden sind mit der Art und Weise von Edin Terzic. Es ist also jetzt nicht so, dass ich das einfach so erfinden würde oder aus reinem Hass oder irgendwie aus Neid oder aus welchen Gründen auch immer über den BVB herfahre. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich setze mich einfach nur hin, schaue mir die Spiele an und bin meistens enttäuscht und das möchte ich ausdrücken und auch mein Nichtverständnis, dass man das in Dortmund einfach so hinnehmen möchte und damit zufrieden sein will. Das sind die Dinge, die mich da stören. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich irgendeinen Verein hassen würde. Hass ist mir fremd, auch in allen anderen Bereichen meines Lebens. Also da kann ich ganz klar sagen, das ist nicht der Sinn dieser Seite und das ist auch nicht das, was ich damit verfolgen möchte. Ja, dann kommen wir zu einer sehr interessanten Frage, die Petra gestellt hat. Und zwar geht es da um den Film Wochenendrebellen. Für die, die vielleicht nicht wissen, was das für ein Film ist, da geht es um einen autistischen Jungen, der seinen Lieblingsverein herausfinden möchte und mit seinem Vater festlegt, dass so viele Vereine wie möglich besucht werden, bis er dann den Verein findet, der am besten zu ihm passt. Ja, und da wird das so eine Reise und sie sind ständig am Wochenende in einem anderen Stadion und ja, der Junge tut sich dann auch schwer, überhaupt einen Verein zu finden, weil immer irgendetwas ihn stört und deswegen ja, reisen die dann an den Wochenenden umher und versuchen einen Fußballclub für den Jungen zu finden, der autistisch ist, so wie ich auch. Und deswegen wohl auch die Frage, ob ich den Film gesehen habe. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen und ich habe ihn ganz bewusst nicht gesehen, weil bei mir ist das ganz speziell. Ich bin einfach der Meinung, und das ist auch medizinisch alles klar geregelt, jeder Autist ist anders. Der eine tut dies, der andere tut das. Der eine hat die einen Ticks, der andere hat die anderen Ticks. Was ich einfach nicht mag, ist, wenn man das so dann aufputscht, dass daraus schlussendlich sogar ein Film daraus entsteht. Und das finde ich, mich persönlich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich finde es einfach nicht gut, weil Autismus und die Probleme, die damit einhergehen, sollten nicht mit Popcorn und einem Becher Cola angeschaut werden. Das ist das, was mich an der Sache ganz besonders stört. So viele Menschen, und das ist kein Vorwurf, ins Kino gehen, um einfach nur eine gute Zeit zu haben und sich von dem Film unterhalten zu lassen und danach auch nicht viel mehr über Autismus wissen. Von daher denke ich nicht, dass dieser Film bei irgendetwas hilft. Und deswegen schaue ich ihn mir auch nicht an, weil ich finde, dass man mit Autismus anders umgehen sollte, dass er einfach präsenter in den Medien sein sollte, dass man öfters auch privat darüber reden sollte, auf der Arbeit darüber reden sollte. Aber man sollte daraus keine Freizeitgestaltung machen für Leute, die gerne ins Kino gehen. Deswegen habe ich mir den Film auch nicht angeschaut, weil ich generell auch keine Filme über Autismus schaue. Mir widerstrebt das einfach, weil ich weiß, jeder ist einfach anders und die Filme, die gezeigt werden, sprechen mich in der Regel auch nicht an, weil meine Situation komplett anders ist und deswegen bin ich da nicht so ganz heiß drauf und dieser Film ganz speziell eben auch, weil er zur Unterhaltung dient und nicht wirklich aufklärt zum Thema Autismus und deswegen muss ich sagen, gefällt mir dieser Film nicht unbedingt. Ich habe Ausschnitte gesehen und ich mag nicht, was ich da gesehen habe. Ich mag es nicht, wenn Autisten in Filmen dargestellt werden zur Unterhaltung. Das ist nicht ganz mein Ding. Dann eine weitere Frage hier, die sehr oft gestellt wird, die ich auch schon sehr oft beantwortet habe. Dann heißt es hier, warum verrätst du deine Lieblingsmannschaft nicht? Dann heißt es hier, ich will nicht wissen, wer es ist. Ich will verstehen, warum du das nicht sagst. Jetzt, ja, das habe ich auch schon öfters erklärt, aber ich mache es natürlich nochmal gerne. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich versuche, einen objektiven Blog zu schreiben. Das Wort neutral, das ich am Anfang benutzt habe, war einfach falsch, weil als Fußballkommentator, als auch der auch kritische Töne anschlägt, kann es einfach nicht neutral sein. Wenn ich neutral wäre, dann würden 90% vom Blog gar nicht existieren, weil dann würde ich ja nie sagen, wenn etwas schlecht war und würde es nicht wirklich konkret ansprechen, sondern immer nur sagen, ja, war nicht so toll, aber dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Aber so funktioniert das eben nicht. Und da finde ich es nicht fördernd, wenn die Leute im Blog wissen, welcher mein Lieblingsverein ist. Weil ich weiß ganz genau, wie das dann läuft. Dann heißt es, ja, das sagst du nur, weil du Fan von dem und dem bist. Oder das sagst du nicht, weil du Fan von dem und dem bist. Und ja, du siehst das dann durch die Brille und so weiter und so fort. Und ich habe da ein bisschen Angst davor, meine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Auch die Objektivität, die ich ausstrahlen möchte, würde da ein bisschen verloren gehen oder zumindest nicht mehr ganz ernst genommen werden. Und dazu passt auch eine andere Frage, die ich gestellt bekommen habe und die möchte ich hier mit einbinden. Da heißt es, ob ich mit meinem Verein strenger umgehe oder nachsichtiger bin. Nun, ich habe das folgendermaßen geregelt. Wenn ich nicht der Fußballkommentator bin und es ist Spieltag und ich mache den Fernseher an, dann bin ich zu 295.000% bei meinem Verein, dann juble ich mit, ich fiebere mit, rege mich auf und so weiter. Da bin ich ein ganz, ganz, ganz normaler Fan. Aber wenn ich der Fußballkommentator bin, dann bin ich objektiv, dann schaue ich mir meinen Verein mit ganz anderen Augen an und beurteile einfach das, was ich sehe, so wie ich es bei Dortmund tue, wie ich es bei Bayern München tue, bei Werder Bremen tue, bei Wolfsburg tue. Und da mache ich auch keinen Unterschied und ich habe auch schon gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Wenn man einfach nur sich auf das konzentriert, was man sieht, was die Realität ist, dann fällt es auch einfacher zu ignorieren, dass das ja eigentlich der Lieblingsverein ist. Und ich muss auch sagen, auch ohne die Fußballkommentatorbrille bin ich schon sehr realistisch, was meinen Verein betrifft. Ich kann sehr wohl kritisch sein, kann sehr wohl auch lobend sein. Natürlich ein bisschen mehr als sonst in beide Richtungen, ganz klar. Kann es auch schon mal himmelhochjauchzend sein, auch wenn es vielleicht bestenfalls vielleicht gut war und umgekehrt. Aber wie gesagt, ist der Fußballkommentator, da lasse ich das nicht einfließen und da bin ich schon der Meinung, dass ich mit meinem Verein ganz korrekt umgehe, auch wenn ihr nicht wisst, wer es ist, dieser Verein, aber da kann ich sagen, dass ich damit wirklich keine großen Probleme habe. Dann ist hier die Frage, ist der Rest deiner Familie auch Fußball begeistert? Nun ja, nicht unbedingt. Es ist tatsächlich so, dass meine Fußballbegeisterung, und da binde ich auch noch eine andere Frage mit ein, die ich bekommen habe, und zwar, wie ich zum Fußball gekommen bin, weil das passt hier sehr gut. In meiner Familie, jetzt das direkte Umfeld meiner Familie, ist eigentlich nur mein Vater ein Riesenfußballfan, und der Rest der Familie ist so die typische Europameisterschaft- und Weltmeisterschaftsbegeisterten. Und dazwischen will man von Fußball nichts wissen. Das heißt, meine ganze Begeisterung habe ich von meinem Vater, der sehr begeisterter Fußballfan ist, sich fast immer alles angeschaut hat, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League. Er hat mich auch zu seinem Ortsverein mitgenommen und mir diese Begeisterung einfach mitgegeben. Und was ich gut fand oder immer noch gut finde und interessant finde, ist, dass mein Vater in all den Jahren nie Fan eines bestimmten Vereins war. Natürlich hatte er seine Sympathien, die einen mochte er ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Was ich auf jeden Fall sagen kann, mein Vater mag die Bayern nicht, das muss ich ganz klar sagen. Und er mag die deutsche Nationalmannschaft nicht. Das sind so die roten Tücher, die mein Vater hat, aber das hat keinen Einfluss auf mich. Ich denke über diese ganzen Dinge ein bisschen anders. Ich bin jetzt auch kein Bayern-Fan, aber ich habe auch kein Problem mit den Bayern. Aber wie gesagt, die ganze Begeisterung kommt von meinem Vater. Er hat mich auch mitgenommen. Ich durfte auch länger mal aufbleiben, um Fußball zu schauen. Und so ist diese Begeisterung für Fußball entstanden, die ich aber jetzt auch in meiner Ehe für mich alleine eher genießen muss. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht schlimm. Passend ist ja auch die Frage, wie lange mir Fußball schon wichtig ist, und zwar schon von Kindesbeinen an. Als kleiner Junge weiß ich, die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnern kann, das ist die von 1982. Und da war ich 7 Jahre alt und da kam auch die Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft auf. Wenn ihr mal auf der Seite schaut, schon länger jetzt zurück. Mittlerweile habe ich ja so viele Artikel geschrieben. Aber ich habe einen Artikel dazu geschrieben, wie ich zum Fußball gekommen bin. Und da geht es um Paul Breitner und so weiter. Und das war eben 1982. Ab da war ich großer Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und ein, 2 Jahre später bin ich dann auch zu meinem Lieblingsverein gekommen. Das ist eine ganz seltsame Geschichte. Ich werde den Verein trotzdem nicht erwähnen. Aber ich war da draußen beim Spiel. Mein Vater war auch dabei mit Ball. Und ich hatte einen Hoodie an mit einer gewissen Farbe. Und dann habe ich gesagt, oh ja, der Verein hat ja auch diese Farbe. Ja, dann bin ich ab jetzt Fan von diesem Verein, weil ich diese Farbe so liebe. Und ja, das hat sich dann tatsächlich so ergeben. Mit der Zeit habe ich dann auch natürlich die Spiele verfolgt von diesem Verein. Die Begeisterung hat sich dann nicht mehr nur auf die Farbe reduziert, sondern auf das ganze Umfeld, aber alles, wofür dieser Verein auch steht. Und ja, so ist der Fußball mir wichtig geworden und er ist mir heute wichtiger denn je. Und das finde ich eine gute Sache. Auch als Autist ist es immer gut, Dinge zu haben, die einen interessieren, die einen gefangen nehmen im positiven Sinne und die eben dann auch dazu beitragen, dass das Leben angenehmer und genießbarer wird. Dann habe ich ja eine Frage, die mich auch schon selbst auch lange beschäftigt und deswegen macht es mir auch Freude, diese Frage zu beantworten. Der Markus fragt zum Beispiel, was hältst du von der Unart, so spät abseits zu winken beziehungsweise zu pfeifen? Also ganz klar, ich halte überhaupt nichts davon. Und die Erklärung ist ganz einfach. Man hat es in einer Szene, auch gestern bei dem Spiel Deutschland-Frankreich, hat man es gesehen. Da kommt ein Steilpass in die Tiefe. Der Franzose, man sieht es sofort, ist mindestens 3, 4 Meter im Abseits. Und das Spiel läuft weiter. Sekundenlang, die spielen sich. Er spielt zwar den Ball nicht mehr zurück. Ich hatte das Gefühl, er hat selbst gemerkt, dass er im Abseits steht. Auch seine Kollegen kamen nicht so richtig hinterher. Und danach gefühlt einer Ewigkeit geht dann endlich diese Fahne hoch. Und das finde ich eine totale Unart. Es nervt einfach nur. Es kann, Gott, was weiß ich, geschehen. In einigen Szenen kommt es dann sogar noch zu Fouls, die nicht nötig waren. Gab es auch schon mal Spieler, der verletzt wurde in einer Szene, die man eigentlich hätte sofort abpfeifen können. Ich habe kein Problem damit, wenn es sehr knapp ist und der Linienrichter dann lieber nicht entscheidet und das Spiel weiterlaufen lässt. Aber wenn es 4, 5 Meter sind, dann kann mir keiner sagen, dass man das in irgendeiner Form Strom weiterlaufen lassen muss. Das ist totaler Schwachsinn. Und ich wäre auch der Meinung, dass man diesen Käse wieder abschafft. Wenn es klar abseits ist und es beherrscht nicht der geringste Zweifel, dass es abseits ist, dann sollte der Linienrichter auch sofort die Fahne heben. Und das würde jede Menge Unmut und Diskussionen auch ersparen. Also von mir aus kann das absolut weg. Ja, dann habe ich hier die Frage, wenn wir schon zur deutschen Nationalmannschaft jetzt gesprochen haben, kommt hier die Frage, hat die deutsche Mannschaft eine Chance, ins Halbfinale zu kommen oder gar ins Finale, fragt der Dieter. Ja, da werde ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein werfen müssen, weil die Deutschen sind eine Turniermannschaft. Vielleicht jetzt nicht in den letzten Jahren, aber trotzdem ist es immer so, dass man auf alles gefasst sein muss. Es ist möglich, dass sie wieder in der Vorrunde rausfliegen, so wie es auch möglich ist, Viertelfinale, Halbfinale oder gar Finale zu erreichen. Es ist in Deutschland, man weiß, die Euphorie, die erwacht werden kann. Man erinnert sich an das Sommermärchen von 2006 und all das, denke ich, wäre im Bereich des Möglichen. Wir haben jetzt gestern über das Spiel, werde ich übrigens erst am Mittwoch sprechen, weil ich das Holland-Spiel noch abwarte und dann einen Podcast nur zu den Länderspielen machen werde, falls ihr jetzt darauf wartet. Aber das Spiel gestern hat ja wieder mal gezeigt, welches Potenzial eigentlich in dieser deutschen Nationalmannschaft steckt und dass, wenn sie dieses Potenzial abruft, sie wirklich auch die Großen, wie gestern Frankreich, in Bedrängnis bringen kann. Wenn sich dieses Niveau stabilisieren sollte, wenn das wirklich die Realität ist, was wir da gestern gesehen haben, dann denke ich tatsächlich, dass die deutsche Nationalmannschaft Chancen hat. Ich weiß nicht, ob sie Europameister werden können. Dazu müsste wirklich alles passen. Aber wenn das Niveau da ist, die Fans mitgehen, eine Euphorie entstehen kann, die Mannschaft auch während dem Turnier noch mehr zusammenwächst, dann bin ich der Meinung, kann man mindestens mit dem Viertelfinale, wenn nicht gar mit dem Halbfinale rechnen. Aber das werden wir dann sehen. Aber ich habe da gar nicht mehr so ein schlechtes Gefühl wie noch vor ein paar Monaten. Dann kommt hier jetzt eine Frage auch zum Thema Autismus, die ich sehr gerne beantworte, weil sie halt auch manchmal mit Reaktionen von mir im Blog oder bei Kommentaren zu tun hat. Das heißt, hier ein Symptom von Autismus ist es, Ironie nicht richtig einordnen und zu verstehen zu können. Trifft das auch auf dich zu? Ja, es trifft absolut auf mich zu, leider muss ich sagen, weil das ist wirklich ein Problem. Dann kann es schon mal dazu kommen, dass ich in ein Wortgefecht gerate, sei es auf Facebook, aber sei es auch hier privat mit meiner Frau oder mit Freunden, die irgendeinen Scherz oder eine etwas ironisch gemeint haben und ich habe das nicht verstanden und kriegt einen Anfall, um es mal so zu sagen, regt mich furchtbar auf. Und wenn meine Frau mir das dann erklärt, ja, das war so und so und so gemeint, dann fällt es mir natürlich auch wie Schuppen von den Augen und dann erkenne ich dann auch, so war das gemeint. Also ja, und das kann schon mal zu unangenehmen Situationen führen. Das Einschätzen auch von Mimik und Gestik, Ironie und auch Scherze deuten, das ist wirklich ein riesiges Problem. Das macht mir auch ehrlich gesagt sehr zu schaffen, weil es so oft zu Missverständnissen führt, sei es im realen Leben oder eben auch in der digitalen Welt. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Weitere Frage, die sich da anschließt, außerdem scheinen Autisten soziale Kontakte zu meiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist auch absolut richtig. Gut, mein Autismus wurde zwar auch erst diagnostiziert, da war ich schon 45 Jahre alt. Da hatte ich schon mehr oder weniger gelernt, mit meinem Umfeld umzugehen. Hatte ich gelernt, wann man was tut oder sagt oder wie man sich benimmt. Aber ich hatte immer ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn zu viele Menschen da waren, fremde Menschen da waren, wenn ich mit jemandem reden musste, den ich nicht kannte, oder wenn ich Leute traf, die ich eigentlich kannte, aber jetzt gerade nicht sehen wollte, dann habe ich mich auch schon mal vor denen versteckt. Seitdem ich weiß, dass ich Autist bin, ist es sogar noch ein bisschen schlimmer geworden, weil ich ja dann gemerkt habe, dass es nicht an mir in dem Sinn liegt. Ich kann dagegen ja nichts tun. Und da habe ich immer sehr viel Kraft aufgebracht, um mich dagegen zu stemmen. Und diese Kraft habe ich einfach nicht mehr. Und deswegen lebe ich meinen Autismus mehr auch aus, weil ich auch nicht mehr will über meinen Verhältnissen leben. Ich will einfach so leben, wie ich es am besten schaffe. Und da ist es schon so, dass soziale Kontakte für mich nicht ganz so wichtig sind. Dass wenn ich habe zwar natürlich Freunde, ich habe auch Familie, ich bin verheiratet, ich habe zwar keine Kinder, ich habe einen Hund dafür und eine Nichte, die mich über alles liebt und umgekehrt. Und ja, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schwagern und Schwägerinnen und zu deren Kindern habe ich ein großartiges Verhältnis. Aber alles in allem lebe ich eher zurückgezogen, meist in meinem Zimmer. Auch meine Ehe leidet jetzt nicht in dem Sinn darunter, weil meine Frau das sehr wohl einschätzen kann. Auch ihr zu verdanken ist, dass ich überhaupt den Test gemacht habe. Auch das war eine Frage von euch, wie meine Familie oder meine Frau damit umgeht, ob ich überhaupt eine Frau habe. Ja, tatsächlich bin ich dieses Jahr im November 20 Jahre verheiratet. Und trotz der ganzen Probleme mit dem Autismus und so sind wir beide 20 Jahre glücklich verheiratet. Und das finde ich einfach mega, dass man auch als Autist tatsächlich ein mehr oder weniger geregeltes Leben führen kann. Dann wird gefragt, wie ich denn jetzt hier mit dem Blog und so umgehe, weil da habe ich ja auch Kontakt mit fremden Menschen, die ich nicht kenne und so. Aber das muss man differenzieren. Ich habe ja keinen persönlichen direkten Kontakt mit euch. Es ist ja alles nur schriftlich oder über den Blog oder den Podcast, Entschuldigung. Aber das ist für mich nicht eine richtige Interaktion mit Menschen. Versteht das jetzt nicht falsch. Ihr seid richtige Menschen, ganz klar. Aber ich sehe euch nicht persönlich. Ich muss euch nicht berühren. Ich muss euch nicht persönlich ansprechen. Ich kann das anonym machen. Auch wenn ich jetzt nicht anonym wäre, wäre es kein Problem. Über Internet und schriftlich und so macht mir das absolut gar nichts aus. Aber sobald es darum geht, wenn ihr mir zum Beispiel auch Sprachnachrichten schickt, da zögere ich dann manchmal, weil ich euch nicht kenne, und macht das mir jetzt keine Angst, aber da zögere ich dann ein bisschen, weil ich das nicht so ganz mag. Ich habe lieber dieses Anonyme und das etwas Distanziertere habe ich dann schon lieber. Ich nehme es dann trotzdem auf mich, weil es sieht mich ja keiner dabei und ich muss mit niemandem persönlich in dem Sinn reden. Deswegen verschicke ich selbst auch keine Sprachnachrichten, weil ich das überhaupt nicht mag. Menschen, die ich nicht besonders gut kenne oder nicht persönlich kenne, fällt mir das dann noch viel schwerer. Aber den schriftlichen Kontakt, ohne jemanden zu sehen, ohne jemanden berühren zu müssen, Handshake oder so, macht mir das eigentlich absolut gar nichts aus. Nein, es macht mir sogar richtig Spaß, weil es eine Möglichkeit ist, mit euch zu interagieren und dass das eben möglich ist, finde ich einfach grandios, dass der Autismus da für mich keine Grenze darstellt, sondern dass das eine Lösung für mich ist, um mich mitzuteilen und mit anderen zu kommunizieren. Privat mache ich das zu einem gewissen Teil auch. Meine Freunde wissen, dass es nichts bringt, mich spontan anzurufen, das ertrage ich überhaupt nicht. Wenn plötzlich das Telefon geht und da steht irgendein Name und ich bin gar nicht darauf vorbereitet, dann wissen die, dass ich nicht rangehe. So schicken sie mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp oder SMS und sage, hey Martin, ich müsste mit dir telefonieren. Ah, jetzt habe ich mich doch verplappert. Mein Vorname ist Martin, jetzt wisst ihr es. Na, wenigstens. War ja auch eine Frage. Habt ihr einen Vornamen? Martin. Und ja, die sagen dann, Martin, ich möchte dich anrufen in einer Viertelstunde, in 20 Minuten. Und ja, dann ist das für mich dann auch tatsächlich okay. Aber spontan, ja, da ist das eher schwierig. Kommen wir nochmal zu Fußballfragen zurück. Hier werde ich zum Beispiel gefragt, wird Groß der Unterschiedsspieler sein, dem alle folgen und was wird aus Kimmich? Ich denke, viele Antworten gab es tatsächlich schon gestern in diesem einen Spiel auf dem Platz, wo diese Veränderungen waren. Toni Groß das erste Mal nach 3 Jahren wieder dabei und Kimmich diesmal nicht auf einer Doppelsechs, sondern als rechter Verteidiger. Und ich muss sagen, beide haben ganz klar gezeigt, dass das die Positionen sind, die sie können. Toni Kroos wird auf jeden Fall einen Unterschied machen. Er hat gestern schon einen Unterschied nach 8 Sekunden gemacht mit seiner Vorlage. Er wird aber vor allem einen Unterschied machen wegen seiner Erfahrung, wegen der Ruhe am Ball. Und man hat auch gestern wieder gemerkt, er fordert auch den Ball und ist immer anspielbar. Er ist quasi sozusagen der Spieler, dem man vertrauen kann, wo man sich quasi umdreht und er ist ist da und hilft dir oder fordert den Ball. Und deswegen denke ich schon, dass Toni Kroos das Hirn dieser Mannschaft sein wird bei der Europameisterschaft und dementsprechend auch ein Unterschiedsspieler. Und Joshua Kimmich, das ist auch eigentlich für mich beantwortet worden gestern im Spiel. Er gehört auf diese Rechtsverteidigerposition. Ich muss wirklich sagen, ich positiv überrascht war, hat da gestern auch eine sehr gute Leistung gebracht, und zwar gegen einen schwierigen Gegner. Hat es auch öfters mal mit Dembélé und teilweise auch mit Mbappé zu tun gehabt, und er hat da wirklich nicht schlecht ausgesehen. Also ich denke, wie gesagt, Kroos wird tatsächlich ein Unterschiedsspieler sein, er wird das Hirn dieser Mannschaft sein, auch bei der Europameisterschaft, während Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition mit Sicherheit gute Spiele machen wird. Ja, so viel zu dieser Frage. Dann eine Frage, die mir ein Lächeln abbringt, und zwar: Warum sind junge Menschen und eben auch Fußballer solche Memmen geworden? Nur noch weinerlich, viel zu sensible, sich selbst überschätzende Weicheier, nehme ich wahr. Das ist eine sehr offene und sehr berechtigte Frage, weil es ist tatsächlich so, dass man schon eine gewisse Verweichlichung feststellen kann, auch sogar auf dem Spielfeld selbst. Vor Jahren, da konnte man auch mal eine richtige Grätsche anbringen, ohne dass sich 25 Mal übers Feld gerollt wurde, dass man entrüstet war oder sich aufgeregt hat. Heute ist das alles schon eher so: Fass mich nicht an, berühre mich bitte nicht und so weiter. Und das finde ich schon, dass da eine Generation aufgewachsen ist, die nicht mehr über den Kampf kommt, sondern eher über das Spielerische, das Taktische und eigentlich mit dem Körperlichen im Fußball nicht mehr so richtig umgehen kann. Und eben auch, würde ich sagen, dass eine neumodige Erziehung natürlich auch da ist. Es hängt davon ab, was im Elternhaus auch abgegangen ist. Es hängt davon ab, in den Leistungszentren, wie die jungen Leute behandelt werden, was man ihnen einredet oder auch nicht einredet, was die Eltern mit ihnen machen. Alles das führt dazu, dass diese jungen Menschen dann die Spieler sind, die sie halt dann sind. Und dann sind sie halt eben auch in einer gewissen Hinsicht auch kleine Weicheier, kleine weinerliche Typen, die es kaum ertragen, wenn eine Berührung stattfindet. Ich denke, das ist auch eine Erklärung dafür, warum so viele sich auf dem Feld rollen und es ewig lange Diskussionen gibt. Und da bin ich echt der Meinung, dass es da eine Veränderung gab. Und warum? Ja, ich würde sagen, es hat mit der Gesellschaft zu tun, es hat mit den Eltern zu tun, mit der Schule zu tun, so viele Faktoren. Es gibt natürlich auch immer noch andere Kaliber. Allein wenn man gestern einen Toni Kroos zum Beispiel nimmt, der ist noch einer von der Kante her. Auch ein Thomas Müller würde ich in diese Kategorie noch einordnen, auch ein Manuel Neuer, auch wenn man natürlich dann jetzt sofort wieder vielleicht an den Reklamierarm denkt. Aber das sagt nichts aus darüber, ob Manuel Neuer ein Weichei ist, ist er mit Sicherheit nicht. Und diese Generation Spieler, die auch noch 2014 Weltmeister geworden sind, waren mit Sicherheit keine Weicheier. Wenn man an das blutende Gesicht von Bastian Schweinsteiger denkt, es war eine ganz andere Generation. Und heute ist das eher so, dass man versucht, Fußball zu etwas mehr oder weniger Körperlosen zu machen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und wenn dann natürlich wirklich mal jemand so richtig dazwischen geht, dann ist das Geheule groß. Also da denke ich schon, dass das einfach mit der Entwicklung zu tun hat und wie man das heute bei der Erziehung unter anderem auch so macht. Schade finde ich es auf jeden Fall schon, dass da so diese Verweichlichung und das Jammern und Wimmern, dieses berühmte Mimimi, ist ja schon, aus meiner Sicht schade, müsste nicht sein, aber das sind die neuen Zeiten, mit denen müssen wir halt auch klarkommen. Dann eine sehr interessante Frage: Welcher Verein wäre deine erste Trainerstation, wenn du die Wahl hättest? Ja, wenn ich die Wahl hätte. Also eins sage ich sofort: Ich würde auf keinen Fall meinen Lieblingsverein übernehmen. Das hat ganz einfache Gründe, das wäre zu emotional, glaube ich, würde ich als Trainer viele falsche Entscheidungen treffen, weil ich zu sehr mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich würde, wenn ich eine Trainerstation machen würde, die erste wäre mit Sicherheit nicht in der Bundesliga, vielleicht eher in der zweiten oder dritten Bundesliga. Aber welchen Verein? Das ist jetzt wirklich schwierig. Ich würde aber eher einen der kleineren nehmen, aus einem ganz einfachen Grund. Man ist ja dann ein Anfänger Und dann ist es auch ganz klar, dass man nicht sofort die große Trainerstation bekommt. Also ich würde es zum Beispiel auch jetzt nicht groß stören, wenn ich in der Regionalliga zum Beispiel Alemannia Aachen übernehmen würde. Ich hätte auch kein Problem damit, zum Beispiel als erste Station eine zweite Vertretung eines Bundesliga-Vereins zu übernehmen. Was weiß ich, Borussia Mönchengladbach 2 oder in der dritten Liga vielleicht Dortmund 2 oder Freiburg 2. Das könnte ich mir vorstellen, aber es fällt mir richtig schwer, da jetzt klipp und klar zu sagen, den Verein würde ich als erste Trainerstation übernehmen. Ja, das ist jetzt so eine schwierige Frage, aber ich habe euch ein paar Beispiele genannt, dass es eher unterklassig wäre, wo ich starten würde und dann natürlich hoffen würde, dass ich dann irgendwann auch beim ganz großen Verein lande. Das wünscht sich ja am Ende jeder. Ich hoffe, dass ich diese Frage zur Befriedigung beantwortet habe. Ja, dann hat die Sonja gefragt, kommen wir nochmal auf die Nationalmannschaft zurück. Wie zufrieden bist du mit der Nominierung der deutschen Nationalmannschaft und werden wir es diesmal schaffen, länger drin zu bleiben? Diese Frage habe ich ja schon beantwortet. Zur ersten Frage, wie zufrieden bist du mit der Nominierung der deutschen Nationalmannschaft? Ja, da habe ich ja einen Artikel auch dazu geschrieben gehabt, als die Nominierung kam. Ich bin sehr zufrieden damit, weil Julia Nagelsmann Mut bewiesen hat und er hat auch bewiesen, dass es auch nach aktueller Leistung geht, wenn man einen Maxi Bayer einlädt, wenn man einen Dennis Undaf einlädt, einen Maximilian Mittelstädt einlädt und wie sie alle heißen. Schade, dass Jan-Niklas Beste abreisen musste, schade, dass Pavlovic abreisen musste. Aber genau das ist in meinen Augen die richtige Richtung, jetzt schon die Jungen mit einzubinden und nicht erst nach dem Turnier, weil man will ja eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass man Spieler auch dabei hat, die aktuell gut in Form sind und die man da in dieses Haifischbecken Europameisterschaft reinwerfen kann. Dass nicht alle spielen werden, auch nicht alle nominiert werden, ist ganz klar. Man hat auch gestern schon gesehen, wo in welche Richtung die Idee von Julian Nagelsmann geht. Und da ist halt eben Maximilian Mittelstädt ein wichtiger Spieler, weil genau in der Rubrik hatte Julian Nagelsmann bisweilen keinen, musste da sogar Kai Havertz uns mal sozusagen missbrauchen. Das muss er jetzt nicht mehr, weil er Mittelstädt an dieser Stelle spielen lassen kann. Und der hat das wirklich gut gemacht. Und ich muss wirklich sagen, die Nominierung fand ich großartig und hoffe, dass dieser Weg weitergeführt wird. Ich hoffe auch, dass einige dieser Jungen auch nach der Europameisterschaft mit das Grundgerüst für eine neue Nationalmannschaft in Zukunft ohne einen Toni Kroos, ohne einen Müller, ohne einen Neuer, weil sie natürlich irgendwann ihre Karriere natürlich beenden werden. Und da braucht es dann natürlich auch Spieler, die die Nachfolge regeln. Und da sieht es im Moment jetzt wirklich gut aus. Im November war man da noch nicht so positiv gestimmt. Da hat man sich gefragt, was kommt überhaupt nach? Und mittlerweile sieht man, dass wirklich was nachkommt, auch wieder stürmermäßig mit Undaf, mit Füllkrug, mit Havertz. Und natürlich auch mit Maxi Bayer ist da jetzt schon wesentlich mehr nachgewachsen, was auch natürlich positiv stimmt. Ja, dann eine Frage hier zu meiner Technik. Welche Aufnahmetechnik hast du im Einsatz? Ich gucke hier nochmal auf mein Mikrofon. Ja, es ist ein Shure-Mikrofon, Version 7. Es ist ein sehr gutes Mikrofon, das ich mir angeschafft habe. Am Anfang habe ich mit dem Handy den Podcast aufgenommen. Das hat man natürlich auch gemerkt. Qualität war natürlich nicht so gut. Auch mit dem Mikrofon tue ich mich manchmal noch ein bisschen schwer. Ist manchmal zu laut, manchmal zu leise, manchmal bin ich von weitem, manchmal bin ich zu nah. Das wird sich mit der Zeit sicher regeln. Also dieses Shure-Mikrofon gefällt mir sehr gut, weil es ein Standstativ auch hat und ich da schön angenehm reinreden kann und das sehr gut funktioniert. Es ist angeschlossen an mein iPad Pro, das ich hier habe, und ich benutze den Spotify, die Spotify-App für Podcaster auf diesem iPad Pro. Das ist die Technik, mit der ich arbeite. Und wenn ich dann den Podcast aufgenommen habe, wird er noch ein bisschen zugeschnitten. In diesem Spotify for Podcasters kann man wirklich sehr vieles machen. Und ja, das Mikrofon. Und dann habe ich natürlich auch einen Kopfhörer, den ich auch benutze zum Musik höre. Einen Denon-Kopfhörer, also einen sehr edlen Kopfhörer aus Japan, den ich benutze, weil ich riesiger Musikfan bin und immer geträumt habe von diesem Kopfhörer. Und ja, den konnte ich mir dann endlich jetzt irgendwann mal leisten, in höherem Alter, uns mal sozusagen. Das ist also die Technik, die ich hier gerade in diesem Augenblick verwende und mit der ich auch wirklich sehr zufrieden bin. Dann heißt es hier, wie viel Zeit musst du in deinem übrigen, danke, sehr exzellente Arbeit als der Fußballkommentator stecken? Ja, da steckt natürlich schon einiges an Zeit drin, weil ich auch vieles mache, aber es ist sehr viel Freude dabei. Ich kann es noch nicht mal in Stunden zusammenfassen, weil ich es eigentlich nicht weiß, aber es kann schon mal sein, dass ich dann 2, 3, 4, manchmal sogar 5 Stunden am Stück damit beschäftigt bin, Kommentare zu lesen, Kommentare zu beantworten, Artikel zu schreiben oder Artikel zu bewerten, zu kommentieren. Dann wird vielleicht noch ein Podcast eingeworfen. Oder es ist ein Live-Ticker drin, aber das ist dann schon extrem. In der Regel sind es meist so 1, 2 Stunden am Tag, wo ich mich wirklich intensiv damit beschäftige. Und an den Spieltagen ist es natürlich absolut mehr. Oder wenn der Podcast ansteht, ist es natürlich auch mehr. Aber es macht halt Riesenspaß und deswegen macht mir das auch gar nicht aus. Kann eigentlich nicht lang genug sein, weil es ist richtig ein tolles Hobby. Und ja, da spielt die Zeit eigentlich keine Rolle. Natürlich, wie gesagt, ich habe Familie, ich habe Freunde, die brauchen natürlich auch Zeit. Also man guckt natürlich schon auch nach denen und guckt auch auf die Uhr. Aber ja, in der Regel kann man sagen, so 1 bis 2 Stunden pro Tag beschäftige ich mich auf jeden Fall mit allem, was mit der Fußballkommentator zu tun hat. Dann eine sehr interessante Frage von Tom Fischer. Welche Sportarten neben Fußball verfolgst du noch und was wäre meine Meinung zu einer Zeitspieländerung? Ja, also zum ersten Teil, welche Sportarten neben Fußball verfolgst du noch? Also eine Sportart, die mir fast genauso wichtig ist wie der Fußball, ist Tennis. Ich bin sehr tennisbegeistert, auch schon von klein an. Ich bin mit Boris Becker und Steffi Graf und Michael Stich aufgewachsen, mit Pete Sampras. Ich habe John McEnroe spielen gesehen, Jimmy Connors, Pat Cash. Das waren alles tolle Spieler. Ich bin total begeistert von Tennis. Ich schaue mir die großen Turniere und auch die kleinen Turniere alle an. Mein Lieblingsspieler, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ist tatsächlich Alexander Zverev, der sich nicht großer Berühmtheit schon, aber nicht großer Sympathien in Deutschland erfreut. Aber ich mag einfach seine Art, wie er spielt. Ich mag seine Art, wie er nach der Verletzung zurückgekommen ist. Was ich weniger natürlich mag, ist, dass er viel zu oft einbricht oder wichtige Spiele dann am Ende doch noch verliert, aber alles in allem ist das nicht so schlimm. Ich gucke auch sehr gerne andere Matches. Ich sehe sehr gerne Carlos Alcaraz. Ich sehe auch sehr gerne den neuen aufstrebenden Star Jannik Sinner. Ich bin, das muss ich auch sagen, jetzt nicht der größte Fan von Novak Djokovic, aber auch da schaue ich mal rein. Aber Tennis ist neben dem Fußball eine große, auch eine sehr, sehr große Leidenschaft. Das sind so die Sportarten, die ich gerne schaue. Ich bin auch ein großer Wintersportfan, nicht von allem, aber vom Ski Alpin. Alles interessiert mich da. Von Abfahrt, Slalom, Riesenslalom, Parallelslalom. Das hat auch damit zu tun, dass ich als kleiner Junge natürlich Marc Girardelli, der für Luxemburg damals gestartet ist, die Daumen gedrückt habe, der natürlich auch Medaillen, Titel gewonnen hat für Luxemburg. Das hat natürlich dann auch nochmal das Interesse und den Spaß auch an diesen Sportarten nochmal erhöht. Ich gucke auch sehr gerne Basketball, auch wenn die NBA nachts ist, aber wenn da Spiele mal am früheren Abend stattfinden, und dann bin ich gerne auch da mal mit dabei. Also ich bin alles in allem sehr sportbegeistert, aber es ist tatsächlich so, dass Fußball und Tennis meine große Leidenschaft ist. Ja, dann hier von Dirk, der sagt, 24 Stunden, Familie, Freunde, Arbeit, Fußball, soziale Medien, Freizeit. Wie sieht da ein normaler Tag aus? Nun, das muss ich dann wieder aus der Sicht eines Autisten beantworten. Normaler Tag ist für mich, dass ich ihn größtenteils zu Hause verbringe und dass ich sehr gerne mich mit meinem Blog beschäftige. Ich habe meine Frau aber hier auf der Pelle, im positiven Sinn. Das heißt, ihr reißt mich da auch manchmal mal raus und sagt, hey, komm, jetzt gehen wir mal weg oder komm, wir schauen uns einen Film an und machen irgendetwas anderes. Freizeit, für mich ist Freizeit der Fußballkommentator, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin ein sehr, sehr großer Musikfan und ein sehr, sehr großer Kinofan, auch wenn ich wegen meines Autismus und wegen meinem Rückenleiden nicht mehr aktiv ins Kino gehen kann, habe ich hier einen tollen Fernseher hängen hier in meinem Zimmer und ich liebe es dann, Filme am allerliebsten in Dolby Vision und Dolby Atmos zu schauen und zu hören. Das ist so auch meine Freizeit, dass ich da komplett darin aufgehe. Das mag ich sehr gern. Als Jugendlicher war ich viel draußen, da habe ich viel Fußball gespielt, Tennis gespielt, Basketball gespielt, bin schwimmen gegangen und so weiter. Das hat ein bisschen alles abgenommen, während mein Körper leider zugenommen hat, und zwar sozusagen. Habe schon ein paar Kilo Übergewicht, weil ich halt nicht mehr so viel auch jetzt machen kann. Aber ich muss sagen, ich kriege das wirklich alles gut in den Griff. Und wie gesagt, sozialen Medien, gibt auch Tage, da passiert da nicht sehr viel. Da kann es auch mal sein, dass ich überhaupt nicht auf der Facebook-Seite reingeschaut habe. Und ich muss sagen, das kriege ich schon sehr gut unter einen Hut. Das funktioniert wirklich gut. Dann hier eine Frage, ja, die habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Schriftlich, verdienst du wenigstens ein paar Euro mit dem immensen Aufwand? Nein, leider nicht. Aber das war auch nie geplant. Also jetzt hier soll ich hier, ich möchte jetzt hier auch nicht herumheulen, ich verdiene jetzt nichts. Ich habe über 20.000 Follower, ich habe einen Podcast und ich habe einen Ticker, warum verdiene ich nichts? Nein, das war mir auch bewusst. Hier in Luxemburg, die ganzen Funktionen von Facebook sind leider auch gesperrt. Das heißt, ich könnte die auch gar nicht nutzen, sogar wenn ich es wollte, zum Beispiel Werbung in einem Ad oder in einer Story oder einer Reel geht nicht, ist nicht erlaubt. Abos sind nicht erlaubt. Das Einzige, was wirklich funktioniert, das sind die sogenannten Sterne. Das heißt, ihr könnt mir für meine Beiträge Sterne zuschicken. Ich glaube, für 99 Sterne kosten 1 Euro, irgendwas in der Richtung. Was ich gemacht habe, ich habe das keinem aufgezwungen. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr den Artikel lest, am Ende steht immer, der Artikel hat dir gefallen, belohne ihn mit Sternen. Und wenn man da raufklickt, hat man die Möglichkeit, mir eine kleinere Summe zukommen zu lassen. Aber das soll nur freiwillig passieren. Das soll kein Druck sein. Ich rede auch deswegen nicht groß drüber. Kaum einer macht es. Da sage ich dann auch nichts. Die Leute lesen die Artikel und sehen diesen Satz oft auch überhaupt nicht. Ab und an bin ich dann überrascht, wenn dann doch jemand ein paar Sterne schickt. Aber das ist halt das Einzige, was möglich ist. Und das ist auch nicht besonders schlimm. Es ist halt so, der Spaßfaktor ist aber groß. Die Liebe zu dem, was ich mache, ist groß. Und da ist es für mich jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn da finanziell nicht viel rumkam. Ja, das sind so die Punkte dazu. Und dann heißt es hier noch, meine Frage dazu ist, wie kam die Idee und was ist, welches Spiel, das du beschreibst, war bisher das Beste und welches eventuell das Schlechteste und warum? Oh, das ist wirklich super schwer, weil ich habe so viele Spiele gesehen, so viele gute Spiele und so viele schlechte Spiele gesehen. Was ich sagen muss bei den schlechten, da fällt mir sofort ein Beispiel ein, weil es diese Saison war und es war wirklich so grottenschlecht. Das tut mir jetzt auch leid für die Eintracht-Fans und die Mainz-Fans, aber das Heimspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05, das die Eintracht am Ende 1 zu 0 gewonnen hat, das war mit etwas von dem Schrecklichsten, was ich je gesehen habe. Nicht eine Torchance im gesamten Spiel, nur Ballgeschiebe, nur hin und her. Die einzige gute Aktion führt dann zum einzigen Tor. Da sind mir ehrlich gesagt buchstäblich die Haare vom Kopf gefallen. Ich habe selten so ein schlechtes Spiel gesehen wie Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05. Ich hoffe wirklich, liebe Eintracht-Fans und liebe Mainz-Fans, dass ihr mir das jetzt nicht übel nehmt, aber das ist wirklich bei so einer Frage ist das mehr oder weniger tatsächlich das erste Spiel, das mir einfällt. Ja, was ist das mitreißendste Spiel, was ich je kommentiert habe? Ja, so viele mitreißende Spiele hat es auch schon natürlich gegeben, auch vor der Zeit als Fußballkommentator. Aber ein Spiel, das mir immer noch sehr in Erinnerung bleibt, ist von der letzten Saison als Werder Bremen als Aufsteiger Borussia Dortmund in der Nachspielzeit noch mit 3 zu 2 besiegt. Auf eine Art und Weise, die so fulminant war, war so mitreißend. Das hat mir super gut gefallen. Nicht, weil es der BVB war, der verloren hat, sondern einfach nur die ganze Situation, wie man sich das wünscht. Der BVB führt lange 2 zu 0. steht 2-1 und plötzlich in der Nachspielzeit der Ausgleich und sogar noch der Siegtreffer. Ja, das war als Fußballkommentator, denke ich, war das bisher mit das aufregendste Spiel. Also das kommt dem, was ich mir unter wirklich super gutem Fußball vorstelle, doch schon ganz nah, muss ich wirklich sagen. Ja, dann gucke ich hier gerade noch, weil die Zeit ist fast schon abgelaufen, deswegen gucke ich hier noch, welche Frage ich vielleicht noch beantworten kann. Hier, der Robert Weiß hat auch eine interessante Frage gestellt. Wie abergläubisch bist du, wenn es um Fußball geht? Glaubst du zum Beispiel an den Nutella-Kane-Fluch? Ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Ich kann mit Aberglaube absolut gar nichts anfangen. Ich beurteile auch die Leute nicht, die daran glauben, aber abergläubisch bin ich nicht im geringsten. Ich habe auch keine spezielle Rituale, deswegen bin ich auch nicht von diesem Nutella- und Kane-Fluch. Dann gab es ja bei Netflix diese Tennisserie Breakpoint und dann war auch die Rede von einem gewissen Netflix-Fluch, weil sehr viele von den Spielern, die in der Sendung drin waren, dann plötzlich ihre Spiele verloren haben. Daran glaube ich nicht. Also abergläubig bin ich definitiv nicht und an irgendwelche Flüche oder so glaube ich auch nicht. Dann heißt es, hast du bestimmte Rituale, wenn du das Feld, das Stadion betrittst und ich betrete ja kein Feld mehr, Stadien leider auch nicht, aber Rituale habe ich wirklich noch nie gehabt. Auch das sind so Dinge, damit kann ich nicht anfangen. Autisten arbeiten sehr, sehr viel mit Logik und das ist für mich nicht logisch und deswegen kann ich damit auch nichts anfangen. Dann hier auch eine sehr interessante Frage, Abseits abschaffen oder nicht? Auf keinen Fall sollte man das Abseits abschaffen. Wie soll das funktionieren? Ich kann mir Fußball ohne Abseits gar nicht vorstellen. Das würde ja heißen, dass immer irgendwer versucht, vor dem Tor zu lungern, in der Hoffnung, dass er dann den Ball bekommt. Dann hast du vielleicht noch tiefer stehende Abwehren, weil irgendjemand muss ja immer bei demjenigen stehen bleiben. Der ist ja nie im Abseits. Und ich finde, das wäre den Fußball umzubringen. Denn Abseits ist ein fundamentales System im Fußball und es ist etwas, was man auf keinen Fall in irgendeiner Form abschaffen sollten. Dann hier noch die Frage auch dazu, schaffen die Mainzer den Klassenerhalt? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ja, das ist nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten, weil ich sehe natürlich die Tabelle, ich sehe, dass es nur 6 Punkte auf Platz 15 sind. Trotzdem bleibe ich mehr oder weniger bei meiner Meinung, dass es eigentlich da unten nur um Platz 16 geht, um die Relegation. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Mainz oder der FC das noch schaffen. Natürlich kann es auch sein, dass da noch jemand von unten sogar ganz die Abstiegsplätze komplett verlässt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, es geht nur um die Relegation für die Mainzer. Und da sind sie im Moment im Vorteil. Und könnte sein, dass Mainz dann den Klassenerhalt über die Relegation schafft, aber dasselbe traue ich auch dem FC zu. Das sind also, ja, Frage, die nicht sehr leicht zu beantworten ist. Vor ein paar Wochen wäre es vielleicht leichter gewesen, weil die Mainzer ihre Spiele fast immer verloren haben, ihre Chance nicht nutzen, aber seit Bo Henriksen da ist, treten die Mainzer ganz einfach anders auf und den traue ich dann auch natürlich jetzt auch mittlerweile wieder zu, dass sie vielleicht nicht den direkten Klassenerhalt, aber zumindest die Relegation schaffen können. Dann sehe ich wirklich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mainz und dem FC. So, ihr Lieben, das war jetzt viel, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass ich so viele Fragen wie möglich beantworten konnte. Die Zeit läuft auch ein bisschen ab. So ein Podcast ist auch für 60 Minuten pro Segment begrenzt und ich möchte auch diese 60 Minuten nicht überschreiten, weil ich natürlich auch jetzt lange geredet habe, natürlich auch ein bisschen müde bin, aber es hat Spaß gemacht, eure Fragen zu lesen, es hat Spaß gemacht, sie zu beantworten und so dass ihr noch ein bisschen mehr über mich wisst und ich habe mich ja auch leider ein bisschen vertan, vielleicht habt ihr auch darauf gehofft, ich habe meinen Vornamen verraten, dann ist es jetzt eben so, dann wisst ihr, dass ich Martin heiße, da ist auch kein Problem, dann ist das eben auch jetzt raus. Der Rest bleibt aber auf jeden Fall anonym. Das habe ich erklärt. Ich möchte es jetzt nicht nochmal erklären. Der Rest bleibt so, wie es ist. Und ich denke, ihr habt jetzt schon viel mehr über mich erfahren als je zuvor. Und das soll jetzt auch hier an dieser Stelle auch jetzt mal genug sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr so toll mitgemacht habt, für eure tollen Fragen, und ich hoffe, dass die Antworten euch Spaß gemacht haben. Wir hören uns diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder, weil ich am späten Dienstagabend oder am Mittwoch dann einen Spezialpodcast bringe, wo ich über beide Spiele der Nationalmannschaft dann nochmal sprechen möchte und einen Ausblick auf die 27. Spieltag der Bundesliga. Also es steht immer noch sehr viel an. Ich freue mich auch riesig auf die Europameisterschaft. Da gibt es auch viel für mich zu bereden und zu tun. Und im Blog sehen wir uns ja wirklich fast ständig. Es wird auch wieder Live-Ticker geben, also sehr vieles, was wir gemeinsam erleben können. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen, wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst. Euer Fußballkommentator. Tschüss.